Wir haben letzte Woche aufgehört im 2. Korinther 11, Vers 15. Genau. 2. Korinther 11. Und heute sind wir in Vers 16. Es geht hier immer noch um die falschen Lehre. Die messianischen Juden, die da in die Gemeinde in Korinth gekommen ist. Ne? Korinth, das ist eine heidnische Gemeinde. Und sie kam halt, um die Leute irgendwie dazu zu bringen, diesen alten Bund wieder anzunehmen. So diesen, ich muss mich bemühen, ich muss Gott gefallen, ich muss bestimmte Dinge tun und mich an bestimmte Dinge halten, um angenehm zu sein vor meinem Gott und errettet. Ja. Ich bin froh, dass wir Jesus bekommen haben. Und auch so mutige Leute wie Paulus, denen es egal war, was die Menschen über sie gedacht haben, sondern die mehr Angst vor Gott hatten und die Wahrheit geredet haben. Ja. Ganz mutig. Und das Evangelium haben wir letzte Woche gesehen, Paulus nennt das ein anderes Evangelium. Das ist nicht das, was er verkündet hat oder das, was Jesus verkündigt, sondern ist ein neues Evangelium. Eins, was nicht von Gott gegeben ist, sondern die letzten Verse von letzter Woche vom Satan gegeben. Ne? Der sich verkleidet als Engel des Lichts. Und die falschen Apostel, die gekommen sind und in die Gemeinden gesagt haben, wir sind Apostel Jesu Christi, zu denen hat er gesagt, in Vers 15, es ist also nichts Besonderes, wenn auch diese Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. An anderer Stelle steht, du kannst entweder das Kind vom Gott sein, vom Schöpfer, oder das Kind vom Luzifer, von Satan. Es gibt keine Alternative. Du kannst nicht sagen, ich bin von niemandem das Kind. Gott sieht das anders. Also entweder tust du den Willen von Gott oder du tust den Willen automatisch durch unsere sündhafte Natur von Satan. Der will, dass alles, was Gott liebt und alles, was gut ist, zerstört wird. Und ich bin so dankbar, dass wir uns nicht fürchten müssen vor Satan. Obwohl er so klug ist und so groß und so mächtig, der mächtigste Engel von allen, hat so viele Leute, die ihm untertan sind, so viele andere gefallene Engel, die fleißig sind für sein Reich, was er bauen will. Ne? Aber trotzdem brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir das Licht sind in dieser Welt. Ne? So. Aber Paulus geht hier in die Gemeinde und er sagt so, hey Leute, ihr müsst aufpassen, so, weil ihr lasst euch gerade selbst zerstören, ihr lasst euch selbst vergewaltigen von diesen Menschen. So. Und also lasst uns mal lesen hier. Vers 16. Ich sag nochmals, niemand soll mich für töricht halten, andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Das Problem war, die haben, kennt ihr vielleicht, ich zur Genüge, man muss kein messianischer Jude sein, um gesetzlich zu sein oder religiös. Ne? Ich kenne viele Christen, die sind Heiden, so wie wir alle, denke ich, so ein ne? Also nicht jüdische Herkunft, sondern und auch die vollgepackt sind mit ihren Regeln und Gesetze und Normen, die sie vielleicht von anderen Christen haben, aber sie sind so beschwert, da ist keine Freiheit in Jesus. Und das Problem ist, dass sie so an ihren eigenen Götzen hängen, dass sie ihre Last auch anderen auflegen wollen, obwohl sie wissen, dass sie gefangen sind, ne? Das nicht schaffen. Dieses andere Evangelium ist ein Evangelium, was sagt, nicht Jesus brauchst du, um errettet zu sein, aber um errettet zu bleiben, ne, musst du das und das tun. Der und der sein, das und das nicht mehr tun. Und das ist ein Riesenproblem, was in der Gemeinde damals schon war und heute erst recht. Und Paulus räumt ja auf und sagt so, hey, es gibt nur ein Evangelium und das ist Jesus Christus. Er hat alles erfüllt und in ihm sind wir errettet. Wer glaubt, ist errettet, Punkt. Und für mich ist eine gute Warnung, einfach das zu sehen, weil für mich ist aktuell, gerade als Pastor, kriegst du viel mit. Jeder, der zur Gemeinde kommt, bringt sein eigenes Paket, ne, ist klar. Aber es waren schon viele Wölfe hier, die versucht haben zu reißen. ne, zu locken. So, und, aber Jesus sagt auch zu uns, wir sollen wachsam sein, nicht nur die Leiter, sondern jeder Einzelne von seiner Herde soll aufpassen, so, und nicht unbedingt das Böse suchen. Da kenne ich auch einige Christen, ne, die Ghostbusters von uns. So, die suchen nur böse Geister, so, und falsche Geister, sondern wir sollen aufs Licht sehen, wir sollen das Licht erforschen und studieren, nicht das Böse, aber wer sich auskennt mit der Wahrheit, mit Gottes Wort, der erkennt auch einen Widerspruch. Ne? Und da ist der Punkt, wo jeder von uns Verantwortung trägt, weil wir das Wissen haben, einzugreifen und laut zu sagen, nee, das ist nicht von Gott. Das widerspricht sich mit seinem Denken. Ne? Durch Jesus bist du errettet, aber um errettet zu bleiben. Das höre ich in jeder Religion. Ne? Gottes, ein Gott der Liebe und der Gnade, das sagen die Muslimen, das sagen die Mormonen, das sagen die Zeugen Jehovas. Egal wo du guckst, ne, aber du musst was tun, um dir diese Gnade zu verdienen. Ne? Und es ist schrecklich. Wir können uns gar nicht vorstellen, was Jesus eigentlich uns gebracht hat. Ich lerne das Tag für Tag, je mehr ich drüber nachdenke und lese, was es bedeutet, Gnade zu empfangen, was es bedeutet, frei zu sein in allem, dass mir alles erlaubt ist als wiedergeborener Mensch. Das hatten die Menschen vor Jesus nicht. Und wir dürfen das genießen und in die Welt tragen. Aber es kommen immer wieder Menschen, die uns das wegnehmen wollen. Also Vers 17. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Die Leute haben sich damals selbst gerühmt. Und du kannst es sehen, wenn so gesetzliche Leute kommen oder religiöse Leute, die sich sehr groß machen in ihrer Heiligkeit oder in einer bestimmten Position. Ne, sie müssen das immer wieder sich selbst, immer wieder diese Autorität laut machen. Ne? Das ist auch keine natürliche Autorität. Ich sehe, dass Gott kommt in ein Leben von einem Menschen und beruft ihn zu einem Dienst, meinetwegen, zu einer Leiterschaft, vielleicht einer Gemeinde, und diese Person hat Autorität von Gott bekommen. Die Leute hören und folgen. Ne? Wer das nicht hat, muss dafür kämpfen. Das sind so diese geborenen Alpha-Tiere, ne? So, die immer vorangehen. Aber ich finde es so schön, wir müssen uns da überhaupt nicht stressen. Wenn Gott uns beruft in irgendeiner Position, wenn es von ihm ist, werden die Schafe folgen. So wie Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Das ist eine natürliche Autorität. Jesus muss sich darum nicht mühen. Ne? Aber die Leute hier mussten sich selbst rühmen und haben Paulus klein gemacht. Ja. Und gesagt, guck mal, was sind das für ein Typ? Vers 18. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ich mag Paulus, der ist so ein bisschen sarkastisch. Ne? Wir hätten, glaube ich, viel Spaß zusammen gehabt. Vers 19. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ja. Er fängt an und geht ein bisschen sarkastisch mit seinen Leuten um und sagt so, naja, ihr habt es ja anscheinend gerne mit dummen Menschen. Ne? Ihr habt es ja anscheinend gerne, euch verdrehen zu lassen von denen, die nicht Jesusgemäß laufen. Und dann passt auf, Vers 20, ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt. Stimmt's? Und ihr ertragt es ja, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Ne? Provoziert das ein bisschen. Aber das ist genau das, was die falschen Lehrer tun im Endeffekt. Ich habe so viele Christen gesehen, die brennen für den Herrn voller Eifer und meinen es so ernst wie manche andere nicht. Ne? Aber sind so bepackt mit falschen Gesetzlichkeit, so dass sie einfach zerbrechen. Und sie genießen das. Und zum Teil kann ich das nachvollziehen, weil auch ich Gott mir immer wieder zeigt, hey, das ist gerade religiös, was du tust. Und nicht aus Liebe oder aus dem Herzen her, sondern weil Christ bist, du tust gar nicht mir zu ehren. Oder Gesetzlichkeit, wo ich mir selbst irgendwelche Regeln auflade, weil ich denke, dann gefalle ich dem Herrn besser. Ja. Obwohl er mir das gar nicht gegeben hat. Also das Schlimme ist, die Leute, die da drin gefangen sind, wollen zerstört werden und zerstören sich selbst. Ja. Die Menschen lieben das, uns zu zerstören. Sonst gäbe es doch keine Drogen oder Übernächtungen oder sonst irgendwas, was uns schadet. Ne? Wir genießen das, wir wollen uns selbst kaputt machen. Es tut uns gut, uns zu quälen, weil wir so krank sind. Ne? Und Paulus kommt hier und sagt so, hey, ja, ihr wollt das? Ne? Dann ertragt doch auch meine Torheit. Paulus ist ein demütiger Mann. Er muss sich nicht rühmen. Er muss nicht von den großen Werken erzählen, um Eindruck zu machen. So, er haben wir letzte 2 Wochen gesehen. Er war in der Gemeinde mit nicht starken Worten. Ne? Das war in Vers 10, in Kapitel 10. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Ne? Und Paulus war ein einfacher Mensch. So in Briefen stark, aber in Natur war ein Mensch. Ne? Nicht so übermenschlich wie diese heiligen Apostel, die da sich selbst benennen. Ne? So ein Aber Paulus sagt, wer sich selbst rühmt, ist Narr, hat er gerade gesagt. Das ist Torheit. Also fange ich an, selbst ein bisschen dumm zu sein, ein bisschen Tor zu sein, und ich werde mal mich jetzt ein bisschen rühmen. Als Beweis dafür, was ich ertrage als Apostel. So, jetzt fängt er an. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin es noch mehr. Ich habe nämlich weit mehr Mühsal über die Maßen ertragen. Da ist eine Pause. Das Problem war, die haben gesagt, dass sie was Besonderes sind, weil sie Juden sind. So. Und ich kenne viele Christen, die irgendwie denken, messianische Juden haben mehr Heiligkeit oder einen besonderen Status in der Christenheit als Heiden, Juden, Heidenchristen. Weiß nicht, ob das nur bei den Deutschen ist, weil wir diese Vorgeschichte haben, wo wir denken, wir müssen das alles preisen, oder weil Jesus Jude ist und wir das jüdische Volk lieben, dafür beten, erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass es sein Volk ist, auch heute noch, und er einen Plan hat. Ne? Aber Paulus hat es gesagt im Römerbrief, dass weder Jude oder Grieche und so weiter, sondern wir alle sind eins in Jesus Christus. Ne? Nicht der ist ein Jude, der vom Fleisch her beschnitten ist, sondern der ist ein Jude, der es vom Geist her ist. Ne? Von daher ist da nicht mehr Kraft und nicht mehr Jesus, sondern, aber die haben das ja ausgenutzt, sind in die Gemeinde gekommen, haben gesagt, hey Leute, Jesus, ja klar, den braucht man, aber ihr müsst jetzt anfangen, euch beschneiden zu lassen. Ihr müsst anfangen, gucken, was ihr esst. Ihr könnt das Götzenopferfleisch dann nicht essen. Ja, Leute, ihr müsst den Sabbat halten. Hier steht in Gottes Wort, und alles, was in Gottes Wort steht, ist doch für die Ewigkeit, oder nicht? Hey, so darfst du als Christ nicht reden. So darfst du als Christ nicht sein. Hey, du rauchst? Oh mein Gott, das ist Sucht. Und Sucht ist Sünde. Du hörst nicht christliche Musik. Du weißt doch, dass das dämonischen Ursprung hat, oder nicht? Was, ihr singt Popmusik im Gottesdienst, um Gott anzubeten? Das hat einen dämonischen Ursprung. Du kannst doch nicht mit Gitarre und mit einem Rhythmusinstrument hier Gott anbeten. Und mit Lagerfeuer. Ey, was denkst dich? Ich habe hier so viel schon gehört und so viel gesehen in der kurzen Zeit, wo ich einfach denke, so, wo kommt es her? Das Schlimme ist, das sind die Christen meistens, die es wirklich ernst meinen, die wirklich Gott anbeten wollen, und zwar komplett ohne Kompromiss. Ne? Das ist eine gute Einstellung, das ist ein gutes Herz, aber leider haben sie vergessen, den Schild des Glaubens hochzuhalten. Dieser simple Glaube an Jesus Christus, dieses simple, schlichte Evangelium, diese Einfalt in Christus, wie Paulus letzte Woche gesagt hat. Ne? Diesen Glauben verachtet, weil es zu schwach wirkte. Und so sehe ich haufenweise Christen, die mit Pfeilen im Rücken und sonst wo durch die Gegend rennen. Ja. Und das piekt und das tut weh. Also lass uns dafür beten. Ich bete öfters dieses Gebet, das Paulus gebetet hat. Herr, wenn da irgendwas ist in mir, zeig's mir bitte. Weil ich erkenne es noch nicht mehr. Ne? Ich glaube, ich laufe richtig. Ich glaube, ich lege das Wort richtig aus. Davon bin ich überzeugt, sonst würde ich hier nicht sitzen können und predigen. Ne? Und trotzdem kommt Gott so oft in mein Leben, spricht da rein und zeigt mir, naja, ganz so ist es nicht. Ne? Ist ja nicht falsch, aber da fehlt noch was. Zum, ne? Lass uns nicht zu, dass der Satan uns wieder irgendwelche Lasten auflegt, die uns im Endeffekt trennen von unserem Herrn. Hab das gesehen, so die Menschen, die ihre Familien zerstören, deswegen. Warum? Weil es Tyrannei ist, ne? Weil man sich selbst erhebt über andere und sagt, du stinkst. So, ich rieche und du stinkst. Also komm zu mir und ich lehre dich, wie du gut riechst vor Gott. Ne? Dabei sagt Paulus, ob die Menschen zum Glauben kommen oder nicht, du bist ein Wohlgeruch für Gott. Was, wir stinken nicht mehr. Jesus hat gesagt, Petrus, ne, nach der Fußwaschung, bade mich komplett, so, ne, weil er so voller Eifer und Liebe ist für den Herrn. So, dann tauch mich unter das Wasser und schrubbe mich richtig durch mit deinem heiligen Schaum. Ne? So, und Jesus lacht und guckt ihn an und sagt, hey Petrus, das brauchst du nicht. Du bist schon gewaschen, komplett. So, von oben bis unten bist du rein. Nur deine Füße machst du dir immer wieder dreckig, weil du Wege gehst, wo Haufen liegen. Ne? Und trittst rein und dann stinkst du. So nach deinem Weg. So, aber da ist die Gnade da, also komm zu mir zurück und ich werde deine Füße wieder waschen. So, und tu Buße und dann vertrau mir wieder. So, und damit du heilig wirst, damit du heil wirst, ja, damit du gute Früchte trägst. So. Sie sind Diener des Christus, Vers 23, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen. Ich war öfters in Todesgefahren. Von den Juden, sein eigenes Volk, habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Das war in Lystra. Kannst du eine apostolische Geschichte nachlesen? So ein Paulus ist da und predigt das Evangelium und die Juden, die dort leben, kommen, zerren ihn raus, das Gotteslästerung in ihren Augen, das heißt zur Folge Steinigung, Tod durch Steinbeschuss. Ne? Und die zerren ihn raus und sie steinigen Paulus. So, und ob er nur tot war oder bewusst ist, keine Ahnung. So steht da, glaube ich, nicht. War tot? Ja, was auch immer. Ne? Jedenfalls liegt er da so für Jesus. Und die Leute feiern und gehen wieder zurück, lassen ihn da im Dreck liegen. Aber wenn du weiterliest, Paulus, der steht auf, macht sich einen Dreck weg, nimmt sich das Blut aus der Nase so und geht wieder auf den Marktplatz und fängt weiter an, über Jesus zu reden. Die Juden stehen da und gucken ihn an. Was sollen sie machen? Die können sie ja nicht nochmal steinigen. Das bringt ja anscheinend nichts. Weißt du? Und das ist Autorität, die von Gott kommt. Das ist ein Herz, das wirklich weiß, worum es geht. So, das ist ein Herz, wie ich es haben möchte. Egal, was mit mir ist, ich habe eine Vision, ich weiß, ich bin für was da und das hat Wert. So, ich soll mich nicht mich produzieren, sondern ich soll einen anderen produzieren. So. Nun, der steht da in der Predigt. So wie die Jünger, so, ne, werden vom Hohen Rat geschickt, so, weil sie predigen das Evangelium, den Messias, den die Juden gekreuzigt haben, aber der wieder auferstanden ist. So. Und die stehen da und sagen, ihr haltet jetzt die Schnauze, ansonsten kommt ihr in den Knast oder wir bringen euch um. Und was macht, steht denn da weiter? Ja, die gehen dann raus und predigen noch intensiver und lauter das Evangelium. Und die können nichts machen. Warum? Weil Gott es dann nicht mehr zulässt. Autorität von Gott. So, ne? So wie die Menschen, die dieser Flashmob, die Jesus da umbringen wollen, ne? Und Jesus guckt sie an und sagt, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen, wartet noch, habt Geduld, könnt ihr später machen. Ne? Ihr kriegt mich schon noch, aber jetzt nicht. Und er geht einfach durch die Menschenmasse durch. So eine Autorität, ne? Die von Gott kommt. Und hier ist jetzt Petrus und diese schicken Apostel. Ne? Wir letzte Woche, wie wir da gelesen haben, denen geht es nur ums Geld von den Gläubigen dort. Die gehen in die Gemeinde, um sich selbst zu bereichern. Ansehen, Ruhm, und Geld. Ne? Und hier ist Paulus jetzt und er zählt auf, wie das Leben von einem wahren Apostel aussieht. Ganz anders. Ne? Einmal gesteinigt, dreimal. Ach so. Und dann war er auf Missionsreise und auf dem Rückweg ist er nochmal in Lystra rein, zum dritten Mal. nicht um zu evangelisieren, sondern um die, die zum Glauben gekommen sind, seine Brüder, die Gemeinde, die dort entstanden ist, zu ermutigen. So ein, ist ein toller Typ, echt. So ein Augenbeiter. Einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Also in Seenot, auf dem Meer. Es muss schrecklich sein. Wenn ich zu weit aus dem See rausschwimme, warum auch immer, ich hab keine Kontrolle, was da unten ist. Ich habe immer Angst, wenn ich im Wasser bin. Ja, ich bin eine Memme, aber ist so. Ich habe Angst, dass mich irgendwas da angreift, so, oder die Algen mich runterziehen, oder ich weiß auch nicht, ne? Aber ich will mir nicht vorstellen, ich würde ins Wasser keckern. Echt, wenn ich im Meer wäre, wo alles Mögliche verleucht, ne? 80% sind noch gar nicht erforscht. Wer weiß, was mich da runterziehen kann. So, ne? Da ist es kalt, da ist es eisig und da sind die Wellen ziemlich hoch, ne? Ich war schon öfters im Meer und ich bin auch mal zu weit rausgeschwommen auf Lanzarote. Das war die Hölle. Das hat, die Wellen haben mich einfach nur gepackt. Du, ich hatte keine Kraft mehr. So, du kommst da einfach nicht mehr voran. Ne? So, das ist ein Segen Gottes, oder? So, Gott segnet die, die ihm glauben. Gott segnet die, die ihm nachfolgen. Gott segnet die, die sich selbst sterben, um anderen Leben zu geben. Ne? Sieht man ja hier an Paulus sein Leben. Ne? Das ist auch so eine Irrlehre, die sich immer mehr ausbreitet. So, und wenn du Christ bist und von neuem geboren bist, dann geht's dir gut. Dann bist du nicht krank. So, und dann hast du dein Geld und deine Träume kannst du erfüllen. Die Menschen lieben dich. Ne? So, das ist eine absolute Irrglaube. So, und ein Riesenpaket, was die Menschen so beschwert, weil sie es nicht sehen in der Natur. Weil die, die Jesus wirklich nachfolgen, die lernen, sich selbst zu sterben. Das ist das Gegenteil von sich selbst bereichern. Ne? Und da, wo Gott einen hinschickt, manche Gebiete sind schwerer. Deutschland ist jetzt gerade kein schweres Missionsfeld, jedenfalls vom physischen, ne? Vom geistigen schon, aber hier geht es uns doch echt gut. Ne? Aber Jesus hat es versprochen, wer mir nachfolgt, der wird verfolgt werden. Das ist ein Segensspruch von Jesus. Ne? Eine Verheißung. Und hier ist er jetzt, ein echter Apostel. Vers 26, ich bin oftmals auf Reisen gewesen. Das wäre auch nicht stimmig, aber Paulus, der musste so oft einfach alles hinter sich lassen. Ne? Sein Zuhause und seine Bequemlichkeit, der ist über Jahre weg gewesen, beschwerlich auf dem Weg, wo Räuber sind und wo du Hunger hast, wo du Wasser suchen musst, wo du hoffen musst, dass du Essen findest oder was auch immer so. Ne? Mit nicht so schicken Wanderschuhen, wie wir sie heute haben. Ne, du musst das Wetter nehmen, wie es kommt. Du hast ja keinen, na, vielleicht hat er ein Zelt dabei, keine Ahnung, wahrscheinlich so. Ne, aber das ist anders, als wenn wir heute auf Reisen gehen. Mich ruft ein Pastor an, komm, predige in Hannover, dann steige ich in mein Auto, ne, hab noch meinen Kaffee to go dabei, und alles, was ich so brauche, ne, meine Musik, ja, und dann fahre ich los, ne. Und 6 Stunden später bin ich da. Total genervt, weil ich 6 Stunden fahren musste, mein Rücken wehtut und so, ne? So, auch stell mir vor, wie das damals war. Und der Mann war eigentlich seit seiner Berufung nur unterwegs. Ja, und ab und zu Zwischenstopp zu Hause. Das hat ihn eine Menge gekostet. In Gefahren, nee, wo war man denn? Ich war oftmals auf Reisen. In Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem eigenen Volk, aber auch in Gefahren von den Heiden. In Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und in Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und in Durst und oftmals in Fasten, in Kälte und in Blöße. Krasses Leben, so. Ja. Weißt du, wenn ich das so sehe, ich könnte das nicht tragen. Aber Jesus hat ja gesagt, gib mir deine Last und ich gebe dir eine, die du tragen kannst. Und so können wir uns auch unsere Last nicht auf den anderen drauflegen, weil jeder ist fähig, eine andere Last zu tragen. Bei manchen ist die Last kleiner, das ist der mit einem Talent, bei anderen ist die Last größer, das ist der mit 5 Talenten. Und wir zerstören geistliches Leben. Wir zerstören Gemeinschaft und Gottes Reich, wenn wir sagen, hey, ich bin hab 4 Talente, so, und du musst genauso sein, ne? Du machst die Leute kaputt. So, und du bist dann im Endeffekt der Wolf, der zerreißt. So, und Jesus hat gesagt, wehe dir, wenn du nur einen von meinem Kleinsten irgendwie eine Last auflegst, zur Sünde führst du. So, wehe dir, ist besser für dich, wenn du jetzt einen Stein nimmst und Selbstmord machst. Ins Meer springst damit. So. Wir müssen uns ertragen, sagt Paulus, und wir müssen uns demütigen untereinander, jedem gleich achten. Und wenn da jemand ist, der schwächer ist im Glauben, dann gib ihm keinen Anstoß zur Sünde, sondern werd du genauso schwach in dem Bereich. So aus Liebe. Und hier ist Paulus und er macht das alles auch für uns. Und ich, wie oft meckere ich über meinen Alltag, ne? Wenn irgendwas nicht klappt, wenn irgendwas kaputt geht, wenn. Hat jemand schon mal gefastet hier? Also bewusst auf irgendwas verzichtet? Das muss ja nicht nur Essen sein. So, ne? Wenn du auf irgendwas verzichtest, ganz bewusst, was dir sonst wichtig ist, ey, das tut weh. Ne? So, das ist Mühen und Arbeit, so, und das ist nicht einfach. So, weißt du, Paulus hat das gelebt. Für ihn war das, gehört das zu seinem Leben dazu. Ich denke, das fiel ihm auch immer leichter. Ich glaube, je leichter es uns fällt, Jesus ähnlicher zu werden, das heißt weniger auf uns zu bauen, sondern mehr für andere zu leben, dass es denen gut geht, desto leichter fällt es auch, auf physisches zu verzichten, ne? Und zu sagen, naja, okay, ich lasse es jetzt für jemand anderes. Also wenn ich faste, dann meistens nur für mich selbst. Ein egoistisches Fasten. Weil ich will irgendeine Antwort von Gott oder irgendeine Weisung. Ich will irgendwas überwinden. Ich möchte bla bla. Das ist ein egoistisches Fasten. Ist ein gutes Fasten. Ne, weil ich sage, ich höre damit auf oder lass es sein und suche dich jetzt. Ich ersetze diese Leidenschaft mit Leidenschaft zu dir und weil ich was empfangen möchte. Aber das hier ist noch mal ein anderes Fasten. Es ist ein Fasten für jemand anderes. Ein Agape-Fasten. So, das ist sein Leben zu verlieren, um zu gewinnen. Das tut weh. In Kälte und in Blöße, in Hunger und in Durst. Krass, oder? Hat Gott nicht gesagt, dass er dafür sorgt? Guck dir mal die Blumen an. Warum sorgst du dich denn über, was du anziehst? Oder ich versorge dich mit deinem täglichen Brot, ne? Da brauchst du dich nicht drum zu sorgen. Und trotzdem gibt es Zeiten in Paulus Leben, wo er das trotzdem nicht hat. Ne? Aber Gott hat sein Versprechen nicht gebrochen, weil er ist ja nicht verhungert oder erfroren. Ne? So, aber manchmal kriegen wir eben nicht das in dem Moment, wo wir es uns erbitten. So, weil wir es nicht brauchen. So, ne? Und doch da sehe ich mich, Memme, wie ich durch meinen Alltag gehe und sofort anfange zu quäken, wie meine kleinen Kinder, so, wenn sie Süßigkeiten nicht kriegen oder keinen Film gucken dürfen oder was auch immer, so, ne, weil ich, das ist einfach peinlich im Endeffekt, wenn man drüber guckt, ne, so, ihr würdet mich echt nicht mehr achten, wenn ihr mich sehen würdet zu Hause, so. Vers 28, zu alledem der tägliche Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden. Paulus hat hier echt einen Grund, sich zu rühmen. Also ich rühme ihn deswegen. Ich meine, guck dir seinen Alltag an. Das waren Gefahren. Er war nirgendwo sicher. Ne? Hatte nicht viel Besitz. Hatte einen Mantel. Als er im Knast war, musste er seinen Bruder fragen, hey, kannst du mir meinen Mantel bringen? Mir ist kalt. Und meine Schriftrollen und so. Ne? Und er konnte nicht einfach zum DM gehen und sagen, hier, ich kaufe ein bisschen Papier. Und ich meine, Gott hat ihn echt krass benutzt, aber Paulus musste auch echt krass dafür verzichten. Hätte er das nicht gemacht, hätte Gott nicht so viel Frucht bringen können in seinem Leben. Und da bin ich auch dankbar, weil von mir erwartet er nicht diese krasse Selbstopferung. Die ist einfach nicht wichtig gerade. Aber trotzdem kommt er in mein Leben und da verlangt er Sachen, wo ich mich selbst opfern soll für andere. Und dann sehe ich die Frucht. Also muss ich mir nicht selber dieses Opfer erschaffen, sondern ich brauche einfach nur mich freuen in dieser Freiheit und wenn Gott redet, bin ich gehorsam. Das ist ein angenehmes Laufen mit dem Herrn. Ne? Ich brauche mir nicht selber irgendwelche Lasten annehmen, weil ich denke, dann bin ich heilig, so, und verliere meine Leidenschaft für Gott, sondern Ich brauche einfach nur auf meinen Herrn zu achten, mit ihm zu laufen, ihm zu folgen. Und wenn er dann von mir was fordert, mir eine Aufgabe gibt oder eine Last, dann bin ich bereit dafür, vorbereitet. Und dann ist es mir nicht zu schwer. Aber es ist ja nicht nur dieses Persönliche, sondern zu all dem kommt der Druck, dass die ganzen Menschen immer noch zusätzlich zu Paulus gekommen sind, um von Jesus zu hören. Und wer das kennt, es ist super anstrengend, sich zu investieren in Menschen. So ein, auf Dauer, ne? Nicht nur, ich meine jetzt nicht als Sozialarbeiter, das ist schon anstrengend wahrscheinlich, ne? Fremde Leute, so ein, versuchen irgendwie, dass die funktionieren, so ein, und es besser wird in ihrem Leben, so ein, aber Familie, da, du bist da mittendrin und es ist deins, ne? Sich in Kinder zu investieren, das ist super anstrengend, das ist echt Arbeit. Und eine riesen Last oft, ne? Weil du bist da und du musst da sein. Du kannst nicht einfach deine Kinder rausschmeißen und sagen, ja, ich komme in 4 Stunden zu dir und so und beschäftige dich. Das kann ich machen, aber dann hätte ich kein gutes Vaterherz. So ein, ne? Meine Kinder würden ja keine guten Menschen werden, denke ich. So ein, und Paulus ist da und trotz seiner ganzen Not und seinem Verzicht gibt er noch das, was frei ist für all die Menschen, die ihn brauchen. Und nicht nur das, die Menschen, die in seinen Wirkungskreis kratzen, sondern dann auch noch dieses Paket, diese große Last, die er auf dem Herzen hat für seine Brüder und Schwestern weltweit, für die Gemeinden. Und durch seine Briefe wissen wir, wie hinterher er ist, wie er die Leute mit Namen kennt, wie er traurig ist oder sich freut, wenn er hört, was weißt du, er schickt seine Leute los in die Gemeinden, damit die dort erbauen und zurückkommen, um zu erzählen, wie es gerade läuft. Wo es Probleme gibt, wo es gut ist. So ein, weißt du, das ist echt ein krasser Mann. Ja. Vers 29. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Ist eine gute Frage. Ne? Manchmal kommen Christen her, die sagen, ja, du bist doch der Pastor. Wie kannst du denn so reden oder dich so benehmen oder wie kannst du das tun oder wie kannst du das nicht tun? Ne? So ein, als ob ich Gott bin oder so ein Superheiliger. Ne? So ein, ich sage dann immer, hey, Gott hat den Schwächsten erwählt, um die Starken zu leiten. Also bin ich der Obertrottel hier. Ne? Jesus hat gesagt, wer der Größte ist, muss der Kleinste werden. So ein, ne? Von daher bin ich nicht der Kleinste. Sondern ich bin der, der anscheinend am meisten damit zu kämpfen hat, klein zu werden. Ne? So ein, weißt du, und das Problem hatte Paulus ja auch. Die Apostel kommen in ihre heiligen Garderobe. So ein, und gucken von oben herab, schweben durch ihre Räume aufs Klo, machen wahrscheinlich gar kein Geschäft. Ne? So ein, und Paulus kommt da an als einer von denen, die dort sitzen. Vom Äußeren nicht aufgefallen in der Gemeinde. Mensch und als Mensch empfunden. So wie Jesus. Vollkommen Mensch und als Mensch empfunden. Nicht als Übergott oder Übermensch, sondern Jesus war ein ganz normaler Typ. Würde er hier sitzen, würde er nicht auffallen, dass da Jesus sitzt. Außer er macht seinen Mund auf. So, dann wissen wir schon. Und genauso sagt Paulus hier, ja, seid schwach, ihr dürft schwach sein, ihr dürft menschlich sein, ja. Und ich darf es nicht. Nur weil ich Apostel bin, so. Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Diese Schwachheit, die er hier anspricht, da streiten sich viele. So, mir ist es total egal. Die Schwachheit hier, die er jetzt anspricht, gerade, die hat man gerade gesehen, sind diese schweren Umstände. In Vers 10, Kapitel 12 steht auch noch was über die Schwachheit hier. Wo ist denn das da? Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten und an Misshandlungen, an Nöten, Verfolgungen, Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich mich rühmen soll, dann meine Schwachheiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich mich denn rühmen, weil es mir gerade dreckig geht, ich unter Anfechtung bin, ich verzichten muss, nicht akzeptiert werde, hungern muss und entblößt bin und trotzdem verliebt auf Jesus gucke und alles tue, was er sagt? Warum soll ich mich meiner Schwachheit rühmen? Er kann, ist kein toller Redner, er hat kein tolles, besonderes, heiliges Auftreten, als schwach empfunden. Von diesen Heiligen, ne? So ein, weißt du, und trotzdem sagt er, ja, ich schäme mich nicht deswegen, dass ich bin, wie ich bin, sondern ich rühme mich deswegen, dass ich so bin, wie ich bin, weil Gott so einen Tropf wie mich benutzen kann und benutzt. Und das hat er bewiesen, solange sein Dienst ging. Ich rühme mich meinen Schwachheiten, weil Jesus meine Stärke ist und da wird seine Stärke auch Beweis. Das ist mein Zeugnis. Ne? Vers 31. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Coole Geschichte. Und das finde ich so schön, wenn wir nächste Woche noch mehr sehen, diese Schwachheit, die wird er sehr betonen, aber wie Gottes Kraft in seiner Schwachheit zur Geltung kommt. Weil ja die Gnade, nur wer schwach ist und zerbrochen ist im Herzen, nur wer nichts hat und nichts ist, verlangt. Und je weniger ich habe, desto mehr sehe ich, was für eine Not da ist und desto mehr verlange ich auch. Wenn ich schwach bin, dann muss ich mich ausstrecken nach Gottes Kraft. Und dann ist er fähig, mir Gottes seine Kraft auch zu geben. Ne? Wenn ich aber stark bin und klug, so dann frage ich nicht viel. Wenn es mir gut geht, so dann lebe ich meinen Alltag und vergesse schnell, worum es eigentlich gerade geht, gehen sollte. Wenn ich die geistig Armen, geistig? Geistlich, ich verwechsel es immer. Denen gehört das Himmelreich. Ne? Ich komme lieber zu Gott und sage, Herr, ich habe keinen Plan. Und ich weiß so nicht, wie das passieren soll. Aber wenn du das willst, mach's bitte, ich bin bereit. Und dann passiert's und ich stehe dann da und denke so, wow, danke. Ich gebe ihm die Ehre dafür. Weil ich ihn sehe, wie er alles wirkt und tut. Gestern packe ich mein Werkzeug zusammen. Ich habe so einen Metallkoffer. Und der ist halt sehr voll, weil da die wichtigsten Werkzeuge drin sind. Ne? Von da habe ich immer zu tun und mache da immer Mosaik, wenn ich da, dass ich irgendwie diesen Deckel wieder zukriege. Ne? Also mache ich den Deckel zu, gucke, oh, es hakt noch so und dann rüttel ich und mach nochmal und nochmal und dann irgendwann mache ich es wieder und es hakt wieder und Emma fängt an zu schreien und ich mache klick, klick, klick. Und ich gucke zu meinen kleinen, und diese kleinen Babyfinger. Einer ist da in diesem Metallkoffer. Mir wurde so übel, ich dachte, oh nee, hoffentlich ist der nicht ab. Ne? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du dein eigenes Kind wehtust? Egal, ob es mit Absicht ist oder nicht. Ja, das war die Hölle. Heute Morgen bin ich noch aufgewacht und ich dachte, ist nichts passiert. Ich saß da und dachte, danke, Jesus. Danke. Ne? Ich gebe auch für sowas ihm die Ehre. Weil ich hätte das Ding abgeknackt. Ne? Hey, Gott ist gut. In unserem Alltag allgegenwärtig. Die Frage ist halt nur, ob wir das wahrnehmen wollen. Ne? Und wir können Gott nur wahrnehmen, wenn wir schwach sind. Unsere Schwachheit akzeptieren und sagen, ja, ich bin ein Mensch und ich krieg's nicht hin. Ich bin Banane. Ich brauche jemanden, der mich trägt durchs Leben. Ich bin nicht fähig, für mich selbst zu sorgen auf Dauer. Ich mache alles kaputt und ich mache alle um mich drum kaputt. Wer bin ich? Ein Lorch, ein Wurm. Jesus, ich brauche dich, um aufzustehen. Ich brauche dich, um durch diesen blöden Tag zu kommen. Und ich brauche dich, um friedlich einzuschlafen. Ja. Und Gott sitzt da und freut sich an uns, wenn wir diesen simplen, leichten Glauben haben. Dieses wahre Evangelium annehmen. Dieses Verständnis und dieses Erkennen. Jesus ist alles in allem. Und ich brauche nichts als ihn. Er ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens und deines. Er ist der, der das Wollen gibt und auch das Wirken und das Vollbringen. Er ist der, der uns die Gaben gibt, sogar den Glauben, den wir brauchen. Und der durch uns redet, der uns zum Licht macht. Und der zu uns zuruft, guck doch endlich mal auf mich und hör auf zu heulen und dich selbst zu mitleiden, weil ich habe für alles gesorgt. Du hast schon alles, was du brauchen wirst. Selbst sterben heißt von sich wegsehen und Demut bedeutet zu akzeptieren, dass man kleiner ist Und für diese Heiligen war das Schwäche. Paulus hat das gepredigt und sie haben ihn anguckt von oben herab. Wurm. Ja. Das ist heilig. Ja. Dabei war er heiliger als alle anderen. Ja. Ja, lass uns beten. Herr, ich danke dir das für das wahre Evangelium, weil das ist wirklich eine gute Nachricht. Und ich bitte dich, dass du uns weiter Weisheit gibst, und Erkenntnis einfach, dass wir erkennen, wo, ob da irgendwas in uns ist, was, wo wir uns belastet worden oder uns selbst belastet haben. Irgendwas, was wir rumtragen, was uns und andere um uns herum zerbricht. Befreien uns von dieser Last. Und du sagst, ja, gib mir deine Last. Das heißt, du bist willig und du bist würdig und du hast einen Weg, uns diese Lasten zu nehmen. So. Und ich bin bereit, deine Last zu tragen, ja, mit Freude. Wir wollen dir folgen und wir wollen wahre Jünger sein, die nicht für sich selbst bauen und kämpfen, sondern in deinem Namen. Bitte gib uns deinen Geist, jeden Tag aufs Neue, so dass wir ja diese Sorgen des Tages ertragen können. Lehre uns weiter, was es heißt, demütig zu sein und frei. Und ich sehe mein Leben an und ich kann nur sagen, ja, ich bin schwach, aber deine Gnade und da drin zu leben, das ist Macht und Kraft und du heiligst mich mehr und mehr. Je länger ich mit dir gehe, desto mehr denke ich und sehe ich aus wie du von innen. Also hilf uns auch, darauf zu achten, dass es dir ums Innere geht, so wie David letztens gesagt hat, ja, dass du von innen her baust, dass es viel mehr Wert hat als eine schicke Fassade und innen drinne verrottet. Hilf uns, dass wir weise investieren in unseren Alltag und dass wir einander lernen zu lieben, uns zu tragen und, ja, und beschütze uns vor diesen Wölfen, die versuchen uns von dir wegzubringen und uns Lasten auflegen, die nicht von dir sind. Ich danke dir so sehr für dein Wort, dass du uns was Physisches geschenkt hast, so, auf das wir bauen können. Mach es uns auf, dass wir es verstehen. Und, ja, und gib uns auch Erkenntnis, wenn der Feind kommt mit deinem Wort, aber es verdreht und benutzt als Waffe, um zu zerstören. Ja. Ich danke für deinen Heiligen Geist, dass wir nicht allein hier sind. Auch wenn wir uns so fühlen manchmal. Ja, wir sind nie verlassen. Du bist auf jeden Schritt mit uns und ja, dafür liebe ich dich. Ich freue mich auf zu Hause. Aber ich will hier wirken, so viel wie geht. Segne uns die Zeit zusammen mit. Amen.